archäologische Denkmalpflege ist ja etwas, was im öffentlichen Interesse steht. Das heißt, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft hat sich vor ungefähr 200 Jahren zunehmend dazu entschlossen, das archäologische Erbe zu erfassen. Das muss man wissen, wo das Erbe ist, es zu erhalten und es aber auch zu erforschen und davon zu erzählen. Und in Schleswig-Holstein sind wir das erste Bundesland, was ein eigenes Amt für archäologische Landesaufnahme eingerichtet hat, mit dem Ziel, dieses Wissen um das archäologische Erbe, also ganz konkret, wo sind archäologische Denkmale, dass man dieses benutzt, um, und jetzt kommt der einschränkende, etwas erschreckende Aspekt, eine artgemäße Landschaft zu gestalten. Vielleicht war der eine oder andere Kollege sich gar nicht so bewusst, aber dennoch war dieses Wissen wichtig und die Strukturen, die damals angelegt wurden, sie sind in ihrer Bedeutung heute noch genauso funktional für die archäologische Denkmalpflege wie damals in den 20er Jahren. Das hat damit zu tun, dass in den entstehenden europäischen Nationalstaaten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Archäologie zunehmend zu einer Legitimationswissenschaft wurde. Es geht darum, den eigenen Ursprung zu erforschen. Mhm. Und das ist so im Kern das, warum archäologische Denkmalpflege vorhanden ist heute und warum diese vier Aspekte erfassen, erhalten, erforschen und erzählen nach wie vor den Kern von archäologischer Denkmalpflege ausmachen.
Das heißt also, dass Archäologie an der Stelle relativ früh in ihrer Entstehung oder, sage ich mal, Nutzung für gesellschaftliche Erklärungsversuche geknüpft war an so eine politische Nutzbarkeit.
Das kann man genauso sagen. Letztlich ist das eine Eigenschaft von Geschichte. Ja? Und Archäologie ist ja nur eine spezielle Form von Geschichtsforschung. Ja? Und der Aspekt, auf den Sie hinweisen, das ist die gesellschaftliche Gebundenheit von historischer Forschung oder in dem Fall konkret als Fach archäologischer Forschung. Denn die Bedeutung der Leistungen der Vergangenheit sind wichtig für die Gegenwartsgesellschaft. Und archäologische Forschung konnte mit einem Mal mit über die sogenannte archäologische Methode oder auch typologische Methode genannt, in einer lückenlosen theoretischen Kette die Entstehung der menschlichen Kultur und damit auch die Entstehung der europäischen Nationalstaaten nachweisen. Mhm. Das ist so der Hintergedanke. Das kennen Sie als so ein kanonisches Leitbild. Als Icon hat man das, also verschiedene Urmenschen. Nicht? Also der Mensch wird immer größer und kräftiger. Und am Ende steht dann meinetwegen der Hacker am Computer oder sowas. Ne? Das ist so die Verballhornung dieses Motivs. Und diese Form des Fortschrittsdenken prägt natürlich massiv unseren Blick auf die Vergangenheit. Nicht? Also alles, was rückständig ist, und das sind die Kulturen der Vergangenheit, kann dann mit auch rückständigen Kulturen in der Zeit des Kolonialismus verbunden werden. Also das ist dann im Grunde genommen die Vernetzung von archäologischer und ethnologischer Perspektive. Ja? Deswegen hat man auch gegen Ende des 19., frühen 20. Jahrhunderts von Primitiven gesprochen und wir als Kulturträger.
Ja, insofern ist das ja für unser Gespräch inhaltlich sowieso eine relative Nähe zu dem, was so mein Fragegegenstand war, nachdem ich Sie auf einer Bildungsveranstaltung habe sprechen hören. Denn uns geht es ja sozusagen um das, was Nationalsozialismus, völkische Ideen, also sozusagen auch schon vor 33 und dem, was nach 45 davon übrig geblieben ist oder heute wieder in die Verwendung kommt oder vielleicht auch andauernd da geblieben ist. Und wenn wir uns dann Schleswig-Holstein mal angucken, dann ist das ja, steht das ja auch so für so ein paar Aspekte, ich sag nur Haitabu, für Geschichtsmomente, die ja auch so im Sinne der Nutzung durch die Nationalsozialisten eine große Rolle spielen. Ich würde deswegen im Eingang des Gesprächs mal auf so Beispiele kommen, damit das vielleicht gewahr wird, worüber wir eigentlich sprechen. Was gibt es denn in Schleswig-Holstein an archäologischen Denkmalen, die, ich sag mal, nationalsozialistisch manipuliert dastehen bis heute?
Ich würde es ehrlicherweise nicht so ausdrücken, weil der Prozess setzt lange vor der NS-Zeit ein. Die NS-Zeit ist halt der Zeitraum, an dem der Umgang mit Vergangenheit im Sinne von George Orwells 1984 viel grundlegender und viel strukturierter umgesetzt wird. Ich fange einfach mal im 19. Jahrhundert an und mit Denkmalen. Nicht? Mhm. Also wenn Sie nach Haitabu fahren und dann ein bisschen die Umgebung von Haitabu sich anschauen, dann haben Sie in Bußdorf am Hedebüer Nor, am Selker Nor in dem Bereich, das ist den sogenannten Königshügel. Das ist ein bronzezeitliches Grab, auf dem man ein Kenotaph aufgesetzt hat. Das heißt, man hat also ein Scheingrab eingerichtet und um dort den gefallenen österreichischen Soldaten im Schlachtumfeld von 1864 zu gedenken. Wenn man die Schlei ein bisschen hochfährt in Richtung Missunde, ist auf der südlichen Seite, wenn man nach Norden mit der Pferde fährt, auf der rechten Seite ein Großsteingrab. Und da hat man 1864 eine Gedenkstätte angerichtet, und zwar waren das die Preußen für die gefallenen Soldaten einer westfälischen Einheit, die dort für Preußen gekämpft hat und dort auch bei Misshunde über die Schlei gegangen ist. Das heißt, man hat also einen Monat dort nach der Schlacht direkt einen Erinnerungsort geschaffen, der auf die Gräber der Ahnen aufsattelt. Das heißt also, die Besitznahme von Land über die Gräber ist etwas, was dann von dieser Perspektive aus sich bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgen lässt als Trend, nicht? Also die ersten großen Gräber in der Jungsteinzeit haben genau die gleiche Botschaft. Das ist mein Gebiet und die Gräber der Ahnen legitimieren diese Nutzung durch mich. Mhm. Und ich springe jetzt wieder die 5.000, 6.000 Jahre nach vorne. Was dann wirklich spannend ist, dass man sukzessive, ich nehme andere Denkmale, zum Beispiel in der Region Hannover gibt es in Dolmenform, also der Dolmen ist die Grabkammer im Großsteingrab, Denkmale wie in Burgdorf, die in der Region Hannover, die deutlich davon erzählen, als Denkmal, dass diese Gräber der Ahnen nicht nur im Heldengedicht des 17. und 18. Jahrhunderts auftauchen, sondern eben auch zunehmend in der Memorialkultur, also über Form von Gräbern hinweg, bis hin in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, also auch nach dem Ersten Weltkrieg in der Aufarbeitungsarbeit, der Erinnerungsarbeit, die man leisten will. Man nimmt einfach die Gräber der Ahnen, man baut aber auch vergleichbare Gräber nach. Und dann hat man im Grunde genommen dieses Bezugssystem. Die Menschen sind für uns gefallen, sie haben ihr Leben gegeben und wir stehen in deren Schuld. So, und das ist die Botschaft, die, wenn man dann 1964 in Misshunde die Gedenkstätte anschaut, auch nochmal sehen kann, dass dort diese Gedenkstätte nochmal ausgebaut wurde, also zum 100. Jahrestag der Schlacht bei Misshunde. Hm. In der Aufarbeitungsarbeit verändert sich dann diese Rezeption, wenn wir im modernen Europa, also in der Jetztzeit, 2020er Jahre, im Grunde genommen dieses nationalstaatliche Denken aufgegeben oder zunehmend aufgeben. Ja, das heißt also, aus einer Grenze wie dem Dannewirk wird nicht mehr das Symbol einer alten, über 1000 Jahre genutzten Grenze, sondern es wird zum Symbol des Grenzenüberwindens. Und das macht dann denkmalpflegerische Arbeit aus, dass wir einfach die Geschichte ein bisschen anders erzählen.
Und doch habe ich so das Gefühl, dass eine Zeit zumindest, und wenn es nicht nur die NS-Zeit gewesen ist, sondern auch davor, unter bestimmten Versuchen für eine Identität, ich sag mal in dem Fall eine deutsche Identität oder sowas ähnliches, um nicht zu sagen eine arische Identität, die dann später ja so noch dazu gekommen ist, hat man ja bestimmte Aspekte stärker gemacht, schwächer gemacht und vielleicht sogar auch dazu gebracht. Also gutes Beispiel sind so Tinkplätze, ne, die auf einmal konstruiert worden sind, angeblich an Stellen, wo sie immer waren oder aber einfach nur so total retortenmäßig irgendwo hingepflanzt worden sind. Das Verwenden von Runen als Symbolen in staatlichen Organisationen oder für staatliche Organisationen, Zeichen, die es vielleicht so in der Verwendung auch niemals gegeben hat, treffen da so auf reelle, heute sagen Sie Denkmale, echte Stätten, echte Artefakte. Wie stark ist denn das miteinander verwoben? Kann man das auseinanderhalten?
Das kann man auf jeden Fall auseinanderhalten. Und zwar muss man da verschiedene Aspekte trennen. Der erste wichtigste Punkt ist der erfundenen Tradition. Der englische Historiker Eric Hobsbawm hat den Begriff geprägt, um damit ein Phänomen zu umschreiben, das also moderne Nationalstaaten, aber nicht nur die, aber insbesondere benötigen. Und zwar geht es darum, dass man versucht, die eigenen Traditionen möglichst weit in die Vorgeschichte hinunter zu projizieren. Ja, und Vorgeschichte ist jetzt auch in dem Sinne wirklich auch in der Archäologie gemeint. Da kann man sehen, dass es theoretisch, also wenn man das so formulieren will, zwischen dem englischen, dem deutschen und dem französischen Nationalstaaten ein Wettrennen war. Wer ist der Älteste? Mhm. Und wer hat sich am schnellsten entwickelt? Ich kann das auch an einem Kinderbuch verdeutlichen. Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde hat diesem Wettbewerb ein schönes Denkmal gegeben, und zwar ein literarisches. Das heißt also, wir sind ja nicht nur daran gebunden, Objekte als Denkmale zu haben, sondern wir können auch, um das zu verstehen, auch literarische oder auch alle medialen Quellen nutzen. Aber wie gesagt, da ist es Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und dort ist ein deutscher Geologe, der mit seinem Neffen nach Island fährt, in die Erde hinabsteigt und im Mittelpunkt der Erde einen Neandertaler entdeckt, als Mumie. Und das wirklich Spannende an diesem Phänomen ist, dass der deutsche Geologe die englischen Wissenschaftler, die englischen Archäologen zitiert, die die edle Herkunft und das hohe Alter der französischen Rasse bestätigen. Und so hat Jules Verne im Grunde genommen ganz klar für den französischen Nationalstaat Partei übernommen und hat im Grunde genommen das französische Diktum, bei uns sind es die Germanen oder die Wikinger und in Frankreich sind es les Gaulois, die Gallier. Das heißt also, das ist ein europaweiter Prozess, der in den unterschiedlichen europäischen Ländern natürlich und vor unterschiedlichen Traditionen abläuft und der nach der Wende 1989 interessanterweise auch in den unterschiedlichen europäischen Nationalstaaten erkennbar war. Also die unterschiedlichen Staaten Südosteuropas haben auch versucht, neue Identitätslinien zu begründen. Das heißt, wir haben es da mit normalen sozialen Mechanismen zu tun. Im Dritten Reich, das ist dann der Unterschied, ist man dazu übergegangen und das macht die Sache dann auch so gefährlich, dass man verschiedene wissenschaftlich begründete Prämissen eigentlich aufgegriffen hat, die aus der Wissenschaft rausgenommen und Teil von Lebensweise und Weltanschauung wurden. Also die Gesellschaft als lebender Organismus. Mhm. Ja, wenn ich glaube, dass Gesellschaften Organismen sind, dann glaube ich auch, dass die im Kampf ums Sein miteinander im Wettbewerb leben. Und diese Diskussion, komme ich gleich nochmal drauf zurück, führt dazu, dass die europäischen Erfahrungen aus den modernen Kriegen einerseits, aus der anderen Seite aus Kolonialismus und dem Wettbewerb um die Ausbeutung der Erde, dass das zu einem übersteigerten Glauben an die eigene rassische Überlegenheit führt. Und auf der anderen Seite, nicht wenn ich eine eigene rassische Überlegenheit habe, auch die Frage nach der jeweils eigenen Zugehörigkeit zu stellen ist. Das führt dann wieder auf der anderen Seite dazu, dass der Staat, der das für sich erkennt, und das ist der NS-Staat, der das als Diktatur wie kaum ein anderer Staat in einer, also damals, ich meine das durchaus nicht positiv, in einer umfassenden Weise gemacht hat, dass man angefangen hat, den gesetzlichen Rahmen einerseits zu neu zu fassen, die Rassegesetzgebung, alles, was damit zu tun hat, und Denkmalschutz natürlich auch, mhm. Ja. Und dass man sich klar gemacht hat, in diesem Wettbewerb brauche ich Rahmenbedingungen, aber ich muss das alles machen, um die wirtschaftliche Reproduktion im Wettbewerb zu steuern. Und das hat dann wiederum, wenn der Staat also die Instanz ist, die für die Qualität und die Quantität der eigenen Bevölkerung zuständig ist, ja, dann bedarf es dann wieder speziell ausgebildeter Wissenschaftler und die Experten, die Technokraten bekommen völlig neue Machtbereiche. Und sie erwartet mit diesen neuen Arbeitsbereichen, die eingerichtet werden, auch neue Berufsaussichten. Und das müssen Sie sich vorstellen, in den 20er Jahren wird Weltwirtschaftskrise, also 30er Jahre, das ist diese ungute Gemengelage, die im Grunde genommen dazu geführt hat, dass diese Frage um rassische Reinheit auf einmal so enorm wichtig ist und dass Archäologie als wirklich, als randlich sich gerade etablierendes Fach so eine Bedeutung bekommen hat. Mhm. Und es gibt von Gustav Kossiner, das ist ein Germanist, das Buch Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragende nationale Wissenschaft. Und da kann man schon auch deutlich auch sehen den Impetus. Und Denkmalpflege, wie gesagt, bekommt dann die Bedeutung, artgemäße Landschaften herzustellen, in denen die archäologischen Denkmale wichtige Relikte sind.
Jetzt haben Sie schon das zweite Mal diesen Begriff benutzt. Den würde ich gerne mal auseinandernehmen bzw. mir erklären lassen. Artgerecht, was heißt das denn? Weil da zucke ich natürlich irgendwie zusammen.
Artgemäß meint genau das, ne? Also es geht darum, wenn das deutsche Volk so etwas ist wie eine biologische Einheit, dann braucht es, um es zu gedeihen, auch eine für diese artgemäße Haltung einen Raum. Und das ist dann diese artgemäße Landschaft. Und deswegen spielt dann auch die Landschaftsgestaltung sowie das Erzeugen von, wie Sie es auch richtig gesagt haben, von so Neologismen, also das heißt neuen Geschichtslandschaften, die es in der Form wissenschaftlich nicht nachweisbar gibt, sondern die wirklich dafür geschaffen werden, wie der Sachsenhain bei Verden oder Hennstedt-Ülsburg bei uns auf der Aufmarschplatz, werden halt solche Orte geschaffen, die dann also diese Verbindung des Einzelnen zu seinen Ahnen herstellen sollen und eben auch den Besitz auf das Land einerseits, also in die Vergangenheit begründen, andererseits aber auch diese Entwicklung in die Zukunft, das Denken in die Zukunft mitmachen. Mhm. Das mittragen sollen. Und das macht die Sache so ein bisschen schwierig.
Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja dann 45 vorbei gewesen. Wir können im Rückblick das analysieren und sagen, oh, da ist aber einiges missbraucht, gebraucht worden auf eine Art und Weise, wie es einer Wissenschaft nicht entspricht und auch der Aufgabe von Archäologie in dem Sinne nicht entsprechen sollte. Das ist aber mitnichten so, wie wir das sozusagen für alle Bereiche der Gesellschaft wissen, ist nach 45 eben nicht ein Schlussstrich zu ziehen. Deswegen würde mich interessieren, das, was Sie gerade so, was Sie so versucht haben darzustellen und auseinandergenommen haben, wie stark ist denn das nach 45 weiter in der Archäologie beziehungsweise in dem, was sozusagen gesellschaftlich dranhängt an Archäologie, ja, überliefert, weiter da geblieben und wirkmächtig geblieben?
Da gibt es unterschiedliche Ebenen, nicht, die man sehen muss. Das eine ist natürlich die Kernwissenschaft. Das heißt, die Leute, die für Schleswig-Holstein, aber auch für die deutsche Archäologie stehen und prägend waren, wie Hermann Schwabedüssen, Herbert Jankun, Alfred Tode, Karl Kersten, das sind also Leute, die auch nach 45 weiter ihrer Forschung und ihren Dienstgeschäften nachgegangen sind. Also Herbert Jankun, der in SS-Ahnenerbe war, aber auch in der Waffen-SS, ist dann Lehrstuhlinhaber in Göttingen gewesen und erst in den 60er Jahren, also mit den Studentenunruhen, ist das überhaupt hinterfragt worden, was er da so vermittelt. Und man muss sich klar machen, das, was an Forschung von diesen wirklich herausragenden Fachleuten gemacht wurden, es ist auch nicht schlecht oder falsch gewesen, sondern vieles von denen hat vor dem Hintergrund des damaligen Wissens seine Berechtigung. Schwierig ist dann der Punkt der Deutung, ne? Das klammere ich mal aus, weil das wird noch weitläufig sein. So, das ist der erste Punkt. Also die Akteure laufen in der Wissenschaft durch. Das andere ist die Verwaltung. Da gibt es mit dem preußischen Ausgrabungsgesetz einen Gesetzesrahmen und in vielen bundesdeutschen Ländern auch eine Kontinuität bis erst in die 70er Jahre hinein neue Denkmalschutzgesetze eingerichtet wurden. Schleswig-Holstein ist das erste Bundesland gewesen, das im Grunde genommen 1958 sich dort ein neues Gesetz gegeben hat und auch diese Strukturen, die man also vor 45 aufgebaut hat, damit auch in die moderne Gesellschaft reingerettet hat. Wie gesagt, weil die auch sehr funktional waren. Also, und da geht es darum, richtiges Verwaltungshandeln. Auf einer gesellschaftlichen Ebene wird es komplexer, nicht, weil sie da Schulmaterialien haben, wo altes Wissen mitläuft. Und ich nehme immer gerne von aus der Was-ist-was-Reihe das Buch Die Germanen als Zitat. Da findet sich ein Bild, wie also jungsteinzeitliche Menschen ein Megalithgrab bauen. Und dieses Bild ist in dem Buch Die Germanen. Das heißt also, die haben miteinander eigentlich gar nichts zu tun. Und das Zitat lautet, die Megalithbauern waren wahrscheinlich selbstbewusst und stolz. Also etwas, was man archäologisch nicht nachweisen kann, das kann man postulieren, aber es wird sicherlich nicht nachweisbar sein. In Westfalen hat sich dieser Typ des Megalithbauern fast unverfälscht erhalten. So, und da haben sie wieder diese Verbindung von Großsteingrab, also das Grab als Ausdruck für Besitz, für Herkunft, für Abstammung. Und dieses Buch ist 78 aufgelegt worden. Das heißt, diese Form des Denkens hat sicherlich noch 10, 20 Jahre weiter gewirkt, bis dann der Tester Verlag ein neues Die Germanenbuch aufgelegt hat, wo das rausgenommen wurde. Das heißt, auf der gesellschaftlichen Ebene laufen diese Bilder durch und gehen dann in die Politik rein. Und in der Politik werden diese Metaphern, also die verkürzten Bilder, die quasi Destillate oder die vulgarisierten Fazite immer weiter transportiert. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Spiegel von 1947 bis 2000 komplett durchzuschauen und alle archäologie-relevanten Beiträge rauszunehmen. Und dort findet sich also bis 2000, von 47 bis 2000, das archäologische Erbe, also in Form von Funden, Fundstellen, Denkmalen, als nationaler Schatz, nationale Reliquie, größtes Nationalheiligtum, Symbol nationaler Größe, nationales Monument oder Monument nationaler Größe. Und damit haben Sie schon das Problem im Grunde genommen beziffert. Wenn wir auf einer Sachebene miteinander darüber reden, ist uns allen klar, wo Grenzen sind. Aber in der gesellschaftlichen Kommunikation über Bilder, Metaphern und Zitate wird aus Darwins Struggle for Life wird ein Kampf ums Sein, wo es darum geht, und ich zitiere von Hellwald aus den 1870er Jahren, es handelt sich darum, wer siegt, wer es auch sei. Er muss über die Leichen der Besiegten hinwegschreiten, das ist Naturgesetz. Es ist aber auch klar, dass solche Aussagen, solche Auffassungen, die bis heute auch über zum Beispiel neoliberales Wirtschaftsdenken, also auch dieses prägen, dass die natürlich hoch anschlussfähig sind und Sozialverhalten in unterschiedlichen Bereichen auf unterschiedliche Weise. Für den einen ist es selbstlegitimierend, für den anderen ist es grenzenziehend, dass die nachwirken.
Das zeigt also, dass die Kontinuitäten auf so vielen Ebenen unterwegs sind, dass es ein ziemlich starkes Geflecht ist, gegen das dann ja am Ende sowas wie Aufklärung, Revision, ich weiß gar nicht, welche Begriffe da alle zu tragen kommen, um diese Art der Informationsnutzung oder aber der klassische, ne, Weglassen, bisschen verändern, anders darstellen, andere Kontexte herstellen, und schon entsteht ein Gebräu, aus dem dann alles Mögliche, aber vor allen Dingen eine sehr realitätsferne entsteht. Was bedeutet denn dieser historischer Aspekt der Überlieferung, all das, was Sie jetzt aufgezeigt haben, für Ihre Arbeit, also für die Arbeit des Archäologischen Landesamtes?
Die Frage ist ja nun, wie vermitteln wir Inhalte sachgerecht? Und da muss man verschiedene Rezeptionsebenen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es ein breites Umfeld aus der Bürgerforschung, was neuerdings auch als Public Science, auch an akademischen Umfeldern sehr, sehr stark untersucht wird. Im Grunde genommen entsteht archäologische Denkmalpflege aus dieser Bürgerforschung. Das heißt, in dem 19. Jahrhundert gibt es Vereine, Gesellschaften, die sich mit Denkmalen beschäftigen. Also ein Trend, der bis heute ungebrochen ist. Es gibt also sehr, sehr viele Vereine im Land, die sich um bestimmte Denkmale kümmern. So. Das ist die einfachste Form, miteinander zu arbeiten, weil man auf einer Faktenebene dort mit den Leuten kommunizieren kann. Die Leute sind bildungswillig, sie sind interessiert, und ich sage das immer also sehr ernst, nicht scherzhaft, auf der Faktenbasis von zum Beispiel Funden gibt es in solchen Vereinen im Bereich der Bürgerforschung oder bei einzelnen Akteuren auch Leute, die zum Beispiel sich mit bestimmten Gerätschaften aus bestimmten Zeiten deutlich besser auskennen als Spezialisten, als so mancher Studierte, der als allgemeiner, also quasi Allgemeinmediziner dort aufschlagen muss. Ja, das heißt also, auch da haben wir verschiedene Bildungsgefälle und Wissensgefälle zwischen Fachmann und Laienforscher, wenn man das so will. Das ist ein Aspekt, aber da kann man die Informationen sachgerecht weitergeben. Problematisch wird es in dem Bereich, wenn Sie Denkmale wie Haithabu haben, wo sehr, sehr große Mengen an Menschen ohne Vorwissen und ohne wirklichen Bildungsziele durchlaufen und über das sogenannte einfühlende Verstehen. Ja, das ist also etwas, was die moderne Kunstbetrachtung Joachim Winckelmann verdankt, nicht? Also das heißt, ich gucke mir etwas an, ein Objekt, ein Denkmal, ein Bild, und versuche dort Werte rauszuziehen, die für mich relevant oder Einsichten zu gelangen, die für mich und für mein Leben relevant sind. Wenn ich mir also jetzt Haithabu anschaue, ne, dann sehe ich natürlich keine Wikingerlandschaft. Also dieser ganze bewaldete Bereich ist sicherlich erst in den letzten 100 Jahren so entstanden. Wenn man sich also die Fotos aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sich anschaut, da steht dort kaum ein Wald. Aber die Leute empfinden diesen Baumbestand als sehr alt, als authentisch, als urig. So, das ist also eine Kategorie. Man macht sich dann nicht klar, dass dieser Baumbestand dort nur so dasteht, weil er gepflegt und geschützt wird, weil es nämlich ein Landschaftsschutzgebiet ist. Auch ist ein Ziel in der Wissensvermittlung im Umfeld der Wikingerhäuser, die ja nur einen Ausschnitt aus der Rekonstruktion darstellen, mit extensiver Landwirtschaft dort auch diesen Eindruck mit den Robusttieren, mit diesen alten Tierarten, auch diese Illusion zu stützen. Mhm. Und was man sich natürlich auch klar machen muss, ist, dass der Denkmalschutz an sich natürlich die treibende Kraft ist, die dafür sorgt, dass diese Struktur so wahrgenommen werden kann. Und der letzte Aspekt ist natürlich, dass die Inszenierung der Wikingersiedlung eigentlich auch nur einen Aspekt darstellt, und zwar die Wikingersiedlung des 9. Jahrhunderts und auch nicht die Folgerezeption und das davor abbildet. Ja. So, das alles führt zu einem Problem, das wir in Deutschen sprachlich sehr gut lösen können. Ja. Es geht halt um Echtes, um Echtheit auf der einen Seite und um Authentisches. Ja. Mhm. Echtheit kann ich über Forschung nachweisen. Aber das Authentische, also das Echtscheinende, nicht Überprüfte, das ist ein Vermittlungselement. Und schwierig wird dann, wenn diese Authentizität als Faktizität wahrgenommen wird. Ja. Und das ist im Kern das Problem, mit dem man umgehen muss. Und schwierig wird dann, wenn Sie sich viele Leute anschauen, man sieht es zunehmend, so Wegvisiermotive, so Kreise mit so Strichen durch, finden Sie auch bei der Viking-Serie, das ist noch nicht mal ein altes Symbol, das ist ein Symbol aus dem Isländischen, das hat die Kollegin Alexandra Pesch mal recherchiert, aus dem 19. Jahrhundert. So, das heißt also, in diese Gemengelage kommen auch noch Pseudofakten rein, und ich springe jetzt nochmal in die Zeit zurück, und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts. Viele von diesen Ideen, den stammen im Grunde genommen dem wissenschaftlichen Okkultismus, einer Wissenschaftsrichtung, die über einfühlendes Verstehen behauptet, dass wissenschaftliche Wahrheiten von morgen jetzt schon zu erspüren sind. Das ist natürlich völlig awissenschaftlich, weil es nicht überprüfbar ist und sehr, sehr subjektiv, hat aber auf Ebene von Kraftorten eine enorme Wirkung auf Leute. Und das geht also über die Theosophen weiter, bis heute wird es auch weiter vermittelt. Das ist ungefähr das Bezugssystem, wenn ich das so ad hoc skizziere.
Da kommt dann auch noch die Popkultur hinzu, die ganz aktuell ist. Ne? Also Sie haben ja die Serie Vikings in den Mund genommen. Da passiert ja auch ein bisschen mehr, als dass Leute sich nur unterhalten fühlen. Weil im Grunde genommen werden ja da Bilder auch verstärkt, geprägt, benutzt und einzubetten in das, was man sich dann vor Ort auch noch in so einem Museum angucken kann. Da kommt man ja irgendwo diesem Authentizitätsmoment sehr nah und sagt, ja, das wird es dann wohl so gewesen sein. Und vor allen Dingen sind wir dabei etwas, was unser Gespräch tatsächlich auch relevant macht, nämlich, dass die Aspekte, die wir bis jetzt eher so im historischen Sinne am Wickel hatten, also die Nutzbarkeit für nationale Identität, Konstruktion von Nationalstaaten und deren Jahrtausende Rechtfertigung und Geschichte und so weiter, dass das ja nach wie vor akut ist, dass es also Leute gibt, die auch heute und Politik gibt, die auch heute noch genau das braucht oder zu brauchen denkt oder benutzt. Das heißt also, dass völkische Ideen und nationalistische Konzepte nach wie vor von bestimmten gesellschaftlichen Kräften benutzt werden. Und da wäre meine Frage, inwiefern das für Sie eine Rolle spielt, dass sozusagen neonazistische Gruppen, dass es völkische Gruppen von irgendwelchen Siedlern bis sonst wohin, ja immer noch diese Bezüge zu archäologischen Städten, Funden, Beweisen und so weiter suchen, um ihre Philosophien, Ideen zu rechtfertigen und zu untermauern.
Genau, das ist, im Kern geht das darum, was Sie so skizziert haben, um den Streit einer Statusgesellschaft, wie wir sie im Dritten Reich haben, ne, mit starken Schichten und Zuordnung und einer offenen Gesellschaft, einer pluralistischen Gesellschaft. Auf den Extremen haben Sie natürlich immer eine gewisse Anzahl an Menschen, die, sagen wir es mal so, mit dem Problem der offenen Gesellschaft kaum umgehen können und sich eher nach einer sehr starken, geschlossenen Gesellschaft wie der Statusgesellschaft sehen. Also das ist einmal das grundsätzliche Problem. Wir machen das konkret im Denkmalpflegemanagement, dass wir zum Beispiel lokale Museen oder auch Gedenkstätten schulen, wie man aus einer rechtlichen Perspektive mit solchen Themen umgeht. Das machen wir in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, bei der ich mich also für die gute Zusammenarbeit gerne auch nochmal bedanken möchte, auch über die langjährige Zusammenarbeit. Das heißt also, es geht also nicht nur um Fachliches, sondern es geht eben auch darum, dass man sich gegenseitig in den unterschiedlichen Fachbereichen schult. So, das ist das eine. Das andere ist Aufarbeitungsarbeit, die wir fachlich leisten müssen. Und ich versuche das einmal an einem Beispiel zu verdeutlichen, wie schwierig das ist. Als in den 30er Jahren die archäologische Denkmalpflege immer stärker, also verwaltungstechnisch und rechtlich abgesichert etabliert war, hat man natürlich auch den Ausbau der Panzergräben an der nördlichen Landesgrenze, wo heute die Gedenkstätten Schwesing und Ladelund sind, aufgegriffen. Mhm. Und die Kollegen sind, wie wir das heute auch machen, im Rahmen des EU-rechtlich abgesicherten Verursacherprinzips rausgefahren und haben sich angeschaut, ob bei diesen Erdarbeiten archäologische Fundstätten betroffen sind. Ja. Das ist für uns heute relativ schwierig, weil die Verwaltungsstruktur und die fachliche Arbeit ja nicht falsch war. Ne? So, das Moment ist, dass es ein totalitäres Regime war, was menschenverachtend war und dass die Kollegen das mitgetragen haben. So, das führt jetzt zur Aufarbeitungsarbeit der Kollegen, wo ich das seit ungefähr 10 Jahren hier auch aktiv betreibe, dass man das aufarbeitet, die Akten durchschaut. Das beste Beispiel ist Alfred Rust, der hier im Land also sicherlich nicht zu den ersten wichtigen Hauptakteuren gehört, sondern als Self-Made-Man reingerutscht ist, der aber auch sehr, sehr aktiv versucht hat, sein Fachgebiet, das Spätpleistozän, an die Runenforschung anzubinden. Das heißt also, die deutsche Identität bis in die Vergangenheit, in die Altsteinzeit runterzuziehen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Denn auf der Sachebene hat er sehr gut gearbeitet, ist sicherlich ein sehr, sehr guter Spezialist gewesen. Auf der anderen Seite geht aus den Akten im Landesarchiv daraus hervor, dass er so deutlich auch darauf hingearbeitet hat, als Akteur im NS-Staat auch eine Rolle zu spielen, also eine feste Stelle zu bekommen. Wie gesagt, er war, als er anfing mit Archäologie, ein Elektrikermeister, der seine Stelle aufgegeben hat und quasi arbeitslos war in Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Bekannt ist er auch dafür geworden, dass er mit dem Fahrrad bis nach Ägypten runtergeradelt ist, das Jabrut in Syrien entdeckt hat. So, das ist eine ganz tolle Entdeckergeschichte. Auf der anderen Seite kann ich mir, wenn ich mir die Alterskohorte dieser Archäologen, die ich eben auch genannt hatte, Karl Kersten, Herbert Jankun, Alfred Roth, und wenn ich mir das anschaue, und Alfred Rust, da sind die alle in der Alterskohorte zwischen 1900 bis 1910 geboren. Und ich möchte das mal spiegeln mit den Lübecker Märtyrern. Das sind also drei katholische Kapläne und ein evangelischer Pastor, die auch durch das Fallbeil hingerichtet wurden. Die haben im Grunde genommen relativ ähnliche Lebensumstände. Einer von den drei Kaplänen ist also nicht nach Syrien geradelt oder Ägypten, sondern der ist nach Libyen geradelt, über Italien. Das heißt also, die Lebensgeschichten sind ziemlich ähnlich, aber die vier Geistlichen hat man, nachdem sie hingerichtet worden sind, erst in den 1990er Jahren wieder sich in Bewusstsein, während die Archäologen bis heute in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung geehrt werden. Mhm. Man muss da immer trennen zwischen dem, was man wissenschaftlich richtig gemacht hat, und dem, was man dann als Mensch gemacht hat.
Das Ausmisten von Sammlungen oder das Durchgehen von Museen und der Darstellung von Sachverhalten dort, das müssen ja Mammutaufgaben sein, je nachdem, wann man angefangen hat zu reflektieren, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist. Sie haben ja gesagt, dieses Kinderbuch, Was ist was, die Germanen oder so, ist sehr spät erst ausgetauscht worden, die Informationen darin. Wie ist denn dieses Aufgabenfeld beackert worden oder wie ist da der Stand?
Also es gibt nicht so der Moment, wo man angefangen hat, sondern es hat damit zu tun, dass natürlich Institutsgeschichten geschrieben werden und dass man mit bestimmten Sachverhalten umgehen muss. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass die Archäologie als Abstraktum, also als Fachbereich, seit, wenn ich das jetzt richtig erinnere, seit den späten 70er Jahren, dieses Thema Kolonialismus, Faschismus und alles, was damit zusammenhängt, als verbindende gemeinsame Erfahrung aufzuarbeiten beginnt. Und da ist es so, dass es natürlich immer auch von Interessenlagen abhängt. Also ich habe zum Beispiel, dieses Thema bewegt mich persönlich, seitdem ich Archäologie studiere. Also ich habe in Bonn und Köln Archäologie und Ethnologie studiert. Ich habe also beide Perspektiven gehabt und hat dazu geführt, dass ich dann meine Doktorarbeit als eine Mentalität- und Rezeptionsgeschichte geschrieben habe, wo ich eben diese ganzen Medien, also wie Kinofilme, Werbung, Zeitschriften empirisch durchgeschaut habe. In der Qualität wüsste ich nicht, dass das von anderen auch gemacht wird. Aber tatsächlich sind es sehr, sehr viele Fachkollegen, die seit den 1970er, 80er Jahren das Thema aufgreifen und bearbeiten. Und bahnbrechend war sicherlich auch die Ausstellung in Bremen, also Graben für Germanien zum Dritten Reich, und sicherlich auch die etwas frühere in Straßburg, wo man das aufgegriffen hat. Schwierig wird es dann, wenn man so Objekte hat, wie das Germanengrab in Itzehoe. Das ist ein Grabhügel, der wurde ausgegraben. Man hat ein Museum rausgemacht, einen Museumsraum, und das Ganze als Aufmarschplatz in den Stadtausbau einbezogen. Das heißt, diese Struktur findet man heute, und in der Diskussion bezieht man sich, dass es nur ein Museum gewesen wäre. Und das ist genau das Problem. Es war ein Museum, in dem das damalige Wissen nachprüfbar aufbereitet ist. Ich habe also die beiden untersten Gräber. Ich habe die Objekte, die geborgen worden sind. Aber die Geschichte, die erzählt wird, die ist zwar nicht umgesetzt worden, aber die ist sehr weit vorbereitet. Das war also auch in dem Grab, sind die Bilder von dem Petersen, dem späteren Mackie-Zeichner, ausgestellt worden. Das heißt, die Vermittlung dieser Inhalte, wo komme ich her, rassische Reinheit und so, das hat man dann über Bilder gemacht. Und ich hatte es eben angedeutet, über den Wilhelm Petersen, den Zeichner, der später auch für Hör zu, Mackie gezeichnet hat. Es ist natürlich so, dass dessen Weltbild ja unterschwellig auch in diesen Geschichten weiterlebt. Und das macht die ganze Geschichte in der Aufarbeitungsarbeit so schwierig.
Dann vielleicht an der Stelle, Sie haben jetzt schon durchblicken lassen, ne? Zusammenarbeit mit Initiativen, die sich mit rechten Umtrieben und Strategien dagegen auseinandersetzen. Ich selbst habe Sie ja auf einer Bildungsveranstaltung erlebt, in der es auch um so etwas ging. Also neonazistische rechte Kräfte im Naturschutz war da eigentlich das Thema, aber da sind auch Sie gewesen mit Ihrer Expertise. Was sind denn Mittel und Wege, dem, was Sie gerade beschrieben haben, an diesem Grabbeispiel, wie man offensiv den aktuellen, aber eben auch diesen Strömungen aus der Vergangenheit entgegentreten kann, aus Sicht des Archäologischen Landesamtes natürlich.
Also wir machen das aktiv im Welterbebüro zum Beispiel, dass wir gerade in dem Bereich, wo es um Wikinger geht, Veranstalter, aber auch Geschäfte, also alles möglich, dass wir dort hinweisen, dass wir versuchen, Narrative festzulegen und sagen, das kann man nicht, und dass man sich auf bestimmte Lesarten einigt. So, das ist etwas, was man sehr praktisch machen kann. Ich persönlich unterstütze das durch meine eigene Forschung. Aber letztlich ist mal die Rezeption gebunden von Interessen, ja, und das ist ein Dauerprozess, eine Daueraufgabe, der man sich stellen muss. Das ist also nicht etwas, was abzuschließend sei. Denn diese Ideologeme, auf die Sie abgehoben haben, die ich so ein bisschen skizziert habe, die sind ja in unserer Popkultur in unterschiedlichsten Zusammenstellungen virulent. Mhm. Nicht? Und es ist dann immer nur eine Frage der Zeit, dass sich aus diesen vielen kleinen Partikeln wieder ein geschlossenes Weltbild gibt. Und das macht, wie gesagt, man kann darauf hinweisen, man sagt es, man versucht, Leute dafür zu gewinnen. Aber da solche Wahrnehmungen zum Beispiel auch an Ökonomie gekoppelt sind, das heißt, wie geht es mir wirtschaftlich, ist eine Krise, was hilft mir, Orientierung zu finden, dann sind natürlich solche einfachen Geschichtsmythen etwas, was im sozialen Bereich in einer, sagen wir mal, sehr stark wettbewerbsorientierten Dienstleistungsgesellschaft sehr schnell mit Abstiegsängsten verbunden ist. Und das ist ja etwas, was ehrlicherweise nicht mit der Vermittlungsarbeit zu tun hat, sondern was völlig unabhängig davon funktioniert. Das heißt, im Kern muss man sich da an Karl Popper wenden. Wir wollen eine offene Gesellschaft haben, und eine offene Bildungsgesellschaft braucht halt auch bestimmte intellektuelle Fähigkeiten, und die gilt es dann bereitzustellen. Das heißt also, es ist im Grunde eine Mammutaufgabe.